Es wurden Kirchen niedergebrannt und Gläubige wegen angeblicher Blasphemie zu Haftstrafen verurteilt. Das sind die negativen Schlagzeilen, die uns immer wieder auch aus Indonesien erreichen. Die christliche Minderheit macht insgesamt rund 8% der Bevölkerung des ostasiatischen Landes aus. Die große Mehrheit der Bürger gehört dem muslimischen Glauben an. Und wir haben gerade gehört, es gibt auch den Willen eines friedlichen Miteinanders von Christen und Muslimen gleichermaßen. Christoph Uhle ist gerade aus Indonesien zurückgekehrt. Er war als Entwicklungshelfer für Miserio vor Ort. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Gebert.
Wie haben Sie die Situation, jetzt sind Sie ja gerade zurück, zwischen Muslimen und Christen empfunden?
Die Situation ist im Großen und Ganzen ausgesprochen gut. Es ist ein friedliches Mit- und Nebeneinander. Ich sage bewusst Mit- und Nebeneinander. Ich empfinde die Gesellschaft als segmentiert und es ist in weiten Bereichen ein Nebeneinander, wo die sozialen Netzwerke nebeneinander herbestehen und nicht immer miteinander kommunizieren oder zusammenleben.
Jetzt ist die Religionsfreiheit in der Verfassung festgeschrieben. Dennoch gab es Verhaftungen und Rechtsurteile wegen angeblicher Blasphemie. Wie erklären Sie sich das? Wie passt das zusammen?
Religionsfreiheit, ja, nicht unbedingt in unserem Verständnis, sondern Leben per se in Indonesien ist religiös. Man ist religiös und man ist staatlich anerkannten Religionen anhängig. Das sind 6 Hauptreligionen. Als Anhänger dieser Hauptreligion erlebt man eine gewisse Freiheit. Als Anhänger von Minderheitsreligionen, wie zum Beispiel noch Naturreligionen, die geduldet werden, aber nicht staatlich anerkannt sind, ist man gegebenenfalls auch strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt.
Es gibt aber Übergriffe auf christliche Kirchen zum Beispiel, oder die hat es zumindest gegeben. Ja. Welche Motivation steckt da dahinter?
Wie vorhin schon gesagt, es ist zu großen Teilen ein friedliches Neben und Miteinander. Zum Teil werden aber auch die gesellschaftlichen Spannungen bewusst provoziert und ausgenutzt von häufig mit wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund. Wirtschaftseliten oder auch Militär versuchen, unterschiedliche Religionsgruppen gegeneinander aufzustacheln, auszuspielen, um wirtschaftlichen Profit daraus zu ziehen. Das ist die eine Motivation. Die andere Motivation ist, dass es auf allen Seiten durchaus eben auch fundamentale Bewegungen gibt, die es mit der religiösen Toleranz leider nicht so ernst nehmen. Das geht in erster Linie ja von radikaleren muslimischen Gruppen aus, zum Teil auch staatlich unterstützt oder gelenkt.
Seit Ende der 90er Jahre erlebt Indonesien ja so eine Art Öffnung und demokratische Reformen, eine Demokratisierung. Steht diese Radikalisierung dieser Kräfte, von denen Sie gerade gesprochen haben, steht die damit in Verbindung?
Ich glaube, das kann man schon sagen, ja. Religion hat ja häufig was Identitätsstiftendes und ist so eine gewisse Antwort als auf eine Auflösung sozialer Netzwerke, als eine Antwort auf sozialen Umbruch und Modernisierung zu sehen. Dieser Umbruch schafft Freiräume für, ich sag mal, liberale Kräfte, schafft aber eben auch Freiräume für fundamentalere Kräfte.
Wieso wird von staatlicher Seite da so wenig getan gegen?
Eine der aktiveren, fundamentalistischeren Strömungen ist tatsächlich von der indonesischen Regierung ins Leben gerufen worden, die versucht hat, gegenüber fundamentalen privaten Strömungen einfach Einfluss zu gewinnen und den Anhänger abzuziehen. Und ich sage mal so ein bisschen nach dem Motto, die Geister, die ich rief, werde ich jetzt nicht mehr los.
Mhm. Wer müsste denn in Indonesien vor allem in die Pflicht genommen werden, um diese radikalen Kräfte einzudämmen? Sind das die Regierungen oder ist es die Regierung oder vielleicht auch die islamischen Geistlichen, die anderen, die dazu wenig erklären, dass ja eigentlich die Heilige Schrift des Islams keine Rechtfertigung für die Verfolgung Andersgläubiger enthält?
Diese Erklärungen von islamisch-geistlichen kommen immer wieder. Ich sehe tatsächlich mehr die Regierung und den Rechtsstaat oder Indonesien als Rechtsstaat in der Pflicht und auch der Präsident gefragt, ein Machtwort zu sprechen.
Was kann jetzt eine christliche Hilfsorganisation wie Miserio vor Ort vielleicht ganz konkret für die Religionsfreiheit in Indonesien tun?
Nigeria ist aktiv, unterstützt mehrere Partner, die den interreligiösen Dialog fördern. Da gibt es unterschiedliche Programme, zum Beispiel ein großer Partner in Westjava führt unterschiedliche Infrastrukturprojekte durch in stark muslimisch oder hauptsächlich muslimischen Gebieten und fördert ganz massiv die Zusammenarbeit zwischen Kiais und der Kirche, zwischen den muslimisch-geistlichen und der Kirche und versucht eben in der gemeinsamen Zusammenarbeit beim Aufbau der Infrastruktur interreligiösen Dialog zu fördern.
Sagt Christoph Uhle von der Hilfsorganisation Miserior. Er ist gerade aus Indonesien zurückgekehrt und wir werden gleich nochmal ausführlich von seiner Arbeit dort berichten, hier in Domradio weltweit zum Thema Sprengstoff Religion, indonesische Christen in Gefahr.